Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Heute zum Thema das geistige Dreieck Kepler, Galilei, Descartes am Beginn der Naturwissenschaft. Herzlich willkommen auch Professor Dr. Herbert Pitschmann aus Wien, unser heutiger Referent. Kurz zu meiner eigenen Person, ich freue mich, ich bin heute das erste Mal als Gastgeber im Kepler-Salon, habe es aber natürlich schon einige Male von der anderen Seite also besucht und finde es eine sehr schöne und wichtige Einrichtung. Ich komme an sich aus Wien und arbeite für Linz 09 als Produktionsleiter im Bereich darstellende Kunst und im Bereich Musik, also nicht in keinster Weise mit den Naturwissenschaften verbunden oder denen besonders nahe, vielleicht ändert sich das nach dem heutigen Vortrag. Und kam über meine Ausbildung, also ich habe Geschichte studiert und habe dann Musik auch studiert, bin also eher im musischen Bereich zu Hause und kam über Produktionsleitung in Wien dann zu Linz 09. Und kurz noch ein paar Worte zum heutigen Referenten, zu Professor Pitschmann. 2004 als ordentlicher Professor an der Universität Wien am Institut für Theoretische Physik emeritiert. Soweit ich in Ihrer Bio nachgelesen habe, dort schon mit 25 Dissertationen geschrieben, am selben Institut. Und 1971 die ordentliche Professur am Institut für Theoretische Physik angenommen. Institutsvorstand viele Jahre und wie gesagt 2004 emeritiert. Verschiedenste, hier nicht aufzählbare Gastvorträge, sehr viele Gastprofessuren international. Also sehr tätig und tätig gewesen und noch immer sehr tätig. Über 300 wissenschaftliche Veröffentlichungen, darunter 16 Bücher und das letzte erst jüngst fertiggestellt und im Ibera Verlag in Wien herausgebracht. Den Titel habe ich mir notiert, den lese ich. Und zwar Die Atomisierung der Gesellschaft. Also 2009 erschienen und wie ich gehört habe, sind heute auch ein paar Exemplare da, die Ansichtsexemplare, da kann man sie auch, kann man auch kaufen. Das war die Einleitung, mein Teil, und jetzt freue ich mich auf einen Vortrag, auf einen interessanten und wünsche Ihnen viel Interesse und einen guten Abend und übergebe das Wort gerne an Professor Pitschmann.
Ja, danke schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die nette Einführung, für die Einladung hierher. Ich muss sagen, ich komme in meinem bequemen Stuhl nicht sehr wohl vor, wenn so viele von Ihnen stehen müssen. Ich hoffe, Sie halten das durch. Ich habe schon als Student immer Schwierigkeiten gehabt, am Stehplatz ein ganzes Konzert durchzuhalten. Also ich hoffe, das macht Ihnen nicht allzu viel aus. Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Ich persönlich freue mich immer sehr, wenn Sie auch während meines Vortrages Fragen haben. Es ist nur so, nachdem die Fragen aufgezeichnet werden müssen und muss ich die Fragen wiederholen, nicht? Weil wir können nicht während des Vortrages mit dem Mikrofon herumgehen. Deswegen hat unser Vorsitzender gesagt, da werden nur kurze Fragen dann bitte zu stellen sein. Nun, ich habe den Vortrag genannt, das geistige Dreieck Kepler, Galilei, Descartes am Beginn der Naturwissenschaft. Die Bedeutung der Naturwissenschaft für unsere Zeit werde ich hier nicht schildern, obwohl das unter Umständen notwendig wäre, weil für uns die Naturwissenschaft als geistige, materielle und in vieler anderen Hinsicht tätige Basis so selbstverständlich geworden ist, dass wir oft gar nicht mehr wissen, was darauf eigentlich zurückzuführen ist. Es besteht übereinstimmende Meinung, dass die Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert entstanden ist. In unserem Sinn hat sie vorher nicht gegeben. Unter Physikern gibt es auch die übereinstimmende Meinung, dass Galilei, der Begründer der naturwissenschaftlichen Methode und damit der Naturwissenschaft, ist. Wenn man in verschiedenen wissenschaftstheoretischen oder wissenschaftsgeschichtlichen philosophischen Büchern nachliest, findet man manchmal auch einige andere Namen, wie zum Beispiel Francis Bacon oder Albertus Magnus oder Nikolaus von Kues. Ich habe die drei ausgewählt, die drei Zeitgenossen, Kepler, Galilei, Descartes, weil sie in jeder physikalischen Vorlesung vorkommen. Nicht? Man kann ohne weiteres einen Universitätsabschluss in Physik machen, ohne jemals irgendwas von Francis Bacon oder Albertus Magnus oder Nikolaus von Cues gehört zu haben. Aber man kann keinen Universitätsabschluss in Physik machen, wenn man nicht die Keplerschen Gesetze, die Galilei-Transformation und das kartesische Koordinatensystem kennt. Die sind also tatsächlich sozusagen aus der Sicht der Naturwissenschaft selbst die eigentlichen Begründer. Nun, das Interessante ist, dass Galilei, der ja als der Begründer der Naturwissenschaft gilt, noch mit Kreisbahnen der Planeten gerechnet hat, was ja falsch ist, das wissen wir seit Kepler. Jetzt könnte man fragen, wieso ist dann eigentlich nicht Kepler sozusagen der Begründer der Naturwissenschaft? Denn er hat ja die richtigen Planetengesetze gefunden. Nun, das ist eine doch recht tiefsinnige Sache und das möchte ich Ihnen gerne auseinandersetzen heute. Und dazu zunächst als Vorbemerkung, im 17. Jahrhundert, zumindest am Beginn des 17. Jahrhunderts, das hat sich ja dann im Laufe des Jahrhunderts radikal geändert, aber am Beginn des 17. Jahrhunderts war die Weltsicht sozusagen zusammengesetzt aus zwei Grundelementen, einerseits die Heiligen Schriften und andererseits die aristotelische Weltsicht. Thomas von Aquin hat im 12. 13. Jahrhundert die beiden Säulen vereint, dort wo Aristoteles nicht vereinbar war mit den Heiligen Schriften, wurde er korrigiert. Und das war die Basis, die von der Kirche als Wahrheit gehütet wurde. Nun ist schon im 15. Jahrhundert etwas eingetreten, was dann letzten Endes zur Begründung der Naturwissenschaft geführt hat. Man ist nämlich darauf gekommen, dass der Kalender nicht mehr stimmt. Und um einen neuen Kalender, Sie wissen, dass sich Kepler selber, wenn man ihn nach dem Beruf gefragt hat, ja sehr oft als Kalendermacher bezeichnet hat. Den Begriff Physiker hat es damals ja noch nicht gegeben. Philosoph oder Kalendermacher, nicht, waren die Bezeichnungen. Und das war damals eine ziemlich dramatische Sache, weil ja der Kalender notwendig war, um die heiligen Feste festzulegen, zum Beispiel Ostern und Pfingsten. Nicht? Das war also eine Sache, die Kirche sehr angegangen ist. Und es war also notwendig, den Kalender zu reformieren. Und nach dem aristotelischen System, der aristotelischen Physik, war das unglaublich schwierig, denn in Bezug auf die Astronomie, auf die Gestirne, hat einer seiner Schüler, der einige Jahrhunderte nach ihm gelebt hat, Ptolemäus, ein Weltsystem nach Aristoteles konzipiert, wonach also die Erde im Mittelpunkt steht und sich die Gestirne um die Erde bewegen und die Planeten, weil die eben so das nicht so einfach machen, dann hat Ptolemäus so beschrieben, dass er gesagt hat, der große Meister Aristoteles hat gesagt, jenseits der Sphäre des Mondes ist alles ideal und dort gibt es nur Kreisbewegungen, weil die Kreisbewegung die einzige vollkommene Bewegung ist. Also hat Ptolemäus gesagt, müssen sich auch die Planeten auf Kreisen bewegen. Nachdem sie das nicht tun, machen wir das einfach so, wir nehmen an, sie bewegen sich auf Kreisen, deren Mittelpunkt sich wieder auf einen Kreis bewegt. Das nennt man Epizykel. Oder sie bewegen sich auf einen Kreis, deren Mittelpunkt nicht mit dem Mittelpunkt der Erde zusammenfällt. Das sind die Exzenter. Und wenn das noch nicht stimmt, dann nimmt man einen Kreis, dessen Mittelpunkt auf einen Kreis sich bewegt, dessen Mittelpunkt auf einen Kreis sich bewegt und so weiter. Und da kann man, wenn man genügend weitergeht, natürlich eine sehr genaue Beschreibung der Planetenbewegung machen. Nur damit kann man keinen Kalender berechnen, nicht, weil das zu kompliziert ist. Und daher hat Kopernikus im 16. Jahrhundert vorgeschlagen, man möge doch annehmen, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und sich außer Mond alle anderen Himmelskörper um die Sonne bewegen. Und ich muss gleich dazu sagen, die Kirche hat das begrüßt, weil sie damit die Möglichkeit hatte, den Kalender zu reformieren. Allerdings, wie immer, wenn so eine große Revolution eintritt, war die große Mehrheit des Kirchenvolkes furchtbar beunruhigt und haben das als Häresie bezeichnet. Der Kopernikus wurde niemals als Häresie bezeichnet von der Kirche offiziell, sondern immer nur von der großen Menge der der Mitläufer sozusagen. Nun, Kepler, ich bin übrigens sehr glücklich, hier im Wohnhaus von Kepler den Vortrag halten zu dürfen. Kepler, ich sollte vielleicht sagen, von den dreien, Kepler, Galilei und Descartes, war Galilei der Älteste. Er ist 1565 geboren, Kepler 1571 und Descartes 1596. Aber sie waren doch, cum granosalis, eben Zeitgenossen, haben auch voneinander gewusst. Und Kepler ist als erster gestorben, weil er ja doch die Probleme gehabt hat mit seinem Gehalt, der ihm nicht bezahlt wurde und dann große Reisen unternehmen musste und dann offensichtlich daran das nicht überlebt hat. Kepler hat Astronomie gelernt bei einem Herrn Mestlin aus Tübingen, der 21 Jahre älter war als er. Und dieser Herr Mestlin hat den Kepler eingeweiht in das kopernikanische System. Und Kepler war sofort begeistert von der Einfachheit. Und ich darf Ihnen jetzt vorlesen, was Kepler zu Ptolemäus sagt, nicht? Also zu dem Vorgänger von Kopernikus. So machte Ptolemäus seine Vorstellungen der geometrischen Behandlung und der Berechnung zugänglich. Das Staunen aber hat er damit nicht beseitigt. Denn noch sucht man vergeblich nach einer Ursache, die alle Planeten epizykel mit der Sonne verknüpft, sodass jene immer beim Zusammentreffen ihres Mittelpunktes mit der Sonne ihre Periode vollendet. Er hat das kritisiert, dass Ptolemäus einfach das Himmelssystem beschrieben hat, aber nicht gesagt hat, warum es so ist. Nun, das ist ja etwas, was wir heute in der Naturwissenschaft, im naturwissenschaftlichen Zeitalter wieder für selbstverständlich finden. Es genügt uns ja, wenn wir etwas beschreiben. Nicht? Aber Kepler hat das nicht genügt. Er wollte unbedingt eine Ursache finden. Und zwar hat er dann gemeint, er hat diese Ursache gefunden. Und da muss ich auch mit einem anderen großen Missverständnis aufräumen. Nicht? Also es gibt ja das Missverständnis, dass die Kirche von vornherein gegen Kopernikus war, was ein völliger Unsinn ist. Nicht? Die hat Kopernikus begrüßt, weil er notwendig war für die Kalenderreform. Nicht? Und dann gibt es ein anderes Missverständnis, das leider auch durch viele Kolleginnen und Kollegen weiterverbreitet wird, dass also Kepler der große Schöpfer der seiner Gesetze, der Keplerschen Gesetze ist. Nicht? Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, nicht? In der Schule haben Sie das alles einmal gelernt. Das erste Keplersche Gesetz heißt, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Das zweite Keplersche Gesetz heißt, der von der Sonne zum Planeten gezogene Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Das heißt, wenn der Planet näher an der Sonne ist, ist er schneller, als wenn er weiter weg ist. Nicht? Und das dritte verbindet dann die Achsen mit den Umlaufzeiten, das ist nicht so wichtig. Kepler hat diese Gesetze benutzt, um nach seiner Meinung nach herauszufinden, warum das Sonnensystem und das Universum damit, damals sozusagen fast ja das Ganze, so ausschaut, wie es ist. Nicht? Der hat ja gerade vorgelesen, den Ptolemäus kritisiert, dass er das nur beschrieben hat. Diese Beschreibung, die Keplerschen Gesetze, waren für Kepler gar nicht so wichtig, sondern sie waren Mittel zum Zweck. Und zwar hat er gemeint, er hätte die Harmonie der Welt gefunden. Er hatte, musste das dazu sagen vielleicht, er hatte das große Glück gehabt, das unglaubliche Datenmaterial von Tycho de Brahe zugänglich zu bekommen in Prag und hat daraus dann seine Gesetze ableiten können. Aber worum es ihm wirklich gegangen ist, war ja das, was er dann genannt hat in seiner Veröffentlichung auch, nicht? In seiner Veröffentlichung geht es ja nicht vielleicht gesagt die Keplerschen Gesetze oder so, sondern sein großes Hauptwerk heißt die Harmonie der Welt. Und das ist es ihm gegangen. Und ich lasse das jetzt weg, was er über Tycho gesagt hat. Kepler hat nämlich herausgefunden, das habe ich schon gesagt, im zweiten Gesetz, dass die Planeten in der Sonnennähe schneller sind als in der Sonnenferne. Und für ihn war ja das große Problem, nicht? Er war ja ein Kind seiner Zeit, nicht? Mit Aristoteles auch aufgewachsen, nicht? Wieso denn die Planetenbahnen nicht vollkommen sind, nicht? Wo Gott doch die Welt vollkommen geschaffen hat, nicht? Er hat immer mit Gott argumentiert, das war für ihn das Wesentliche. Er hat versucht, im Universum, im Weltsystem Gott zu finden. Und er hat gesagt, wieso sind es nicht vollendete Kurvenkreise? Und dann hat er gesagt, aha, der Grund ist der, weil sich die Planeten am sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Und wenn man die Geschwindigkeiten dieser Planeten am sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt ins Verhältnis setzt, dann kriegt man eine Zahl, die kann jeden beliebigen Wert haben. Nun kann man solche Zahlen auch musikalisch interpretieren, denn das geht nach Pythagoras, nicht? Der hat das also mit dem Monochord empirisch gemacht, aber wenn ein Ton die doppelte Frequenz hat, nicht? Oder die halbe Wellenlänge, dann ist es dasselbe Ton, das nennen wir Oktave, dasselbe Ton noch einmal höher. Nicht? Wenn ein Ton zwei Drittel der Frequenz hat, also oder das anderthalbfache der Frequenz eines Tons, dann ist die Quint. Nicht? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Tonawalzer, nicht? Geht auf die Quint. Nicht? Und so kann man in solchen Verhältnissen die musikalischen Intervalle sehen. Und Kepler, und das war seine große Entdeckung, ist draufgekommen, dass wenn man die Geschwindigkeiten der Planeten ins Verhältnis setzt, dass alle diese Verhältnisse musikalische Konsonanten sind. Es könnte ja auch sein, dass da Dissonanzen dabei sind, nicht? Dass das furchtbar klingt. Für damalige Verhältnisse. Nicht? Heute ist es ja ein bisschen anders. Nicht? Nun hatte er außerdem das große Glück. Nichts. Ich bin konservativ in der Musik. Ja. Nun, er hatte das große Glück, dass damals die Planeten nur bis zum Saturn bekannt waren. Uranus und Neptun waren noch nicht entdeckt. Pluto ist ja wieder abgeschafft worden als Planet, wie Sie wissen. Nicht? Daher hat er jetzt gesagt, der Saturn, der ist der langsamste sozusagen, wenn wir den als den tiefsten Ton annehmen und jetzt die Intervalle, nicht die Geschwindigkeiten als Intervalle interpretieren, dann gehen sich alle dieser Intervalle im hörbaren Bereich aus. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Hätte er damals den Uranus schon gekannt, wäre es nicht ausgegangen. Nicht? Aber er hatte das große Glück. Das geht sich alles aus, sind alles Konsonanten. Ich darf Ihnen jetzt, und er hat jetzt gesagt, jetzt weiß ich, warum, der eigentliche Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, weil Gott in ihnen die Harmonie der Welt zum Ausdruck bringen wollte. Ne? Die Harmonices Mundi, die Harmonie der Welt. Und er hat dann geschrieben an seinen Lehrer Mestlin, wie er also das gefunden hat, ne? Hat er geschrieben, ich überlasse mich heiliger Raserei. Ich trotze höhnend den Sterblichen mit dem offenen Bekenntnis, ich habe die goldenen Gefäße der Ägypter geraubt, um meinem Gott daraus eine heilige Hütte einzurichten, weit ab von den Grenzen Ägyptens. Also das sind schon starke Worte. Ne? Das hat Kepler gemeint, sei sein Verdienst gewesen. Und ich möchte Ihnen jetzt, bevor wir dann weitergehen, in diesem Dreigestirn, die Harmonie der Welt vorspielen, weil es ja an sich schon beachtlich, dass das lauter konsonante Intervalle sind. Nicht? Es hat in Wien ja bis vor einiger Zeit an der Musikuniversität einen Lehrstuhl für harmonikanische Grundlagenforschung gegeben. Der Kollege Hase, mit dem war ich befreundet, der hat mir das damals vor 21 Jahren, habe ich es festgestellt, zur Verfügung gestellt. Der hat einfach diese Intervalle mit einem Synchro also aufgenommen. Hören wir es uns einfach einmal an, damit Sie die keplersche Weltharmonie gehört haben. So, sollte jetzt kommen. Thank you. das ist es schon. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig gemacht. Also ist es schon erstens einmal, dass alle Intervalle im hörbaren Bereich liegen. Das war damals eben, weil man den Uranus und Neptun noch nicht gekannt hat. Und zweitens, dass es eigentlich lauter Konsonanten sind, cum granosalis. Und das hat Kepler hat ja dann auch von der Modette, die die Planeten singen, gesprochen und ähnliches.
Darf ich Sie fragen, Herr Professor, wie hat man das aufgenommen jetzt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, sozusagen die Harmonie der Welt? Ja. Wie ist so eine Aufnahme entstanden?
Diese Aufnahme meinst du? Ja. Nein, also man hat einfach die
Tonverhältnisse
eingespielt. Ja, man hat also die Geschwindigkeiten ins Verhältnis gesetzt. Man hat einmal gesagt, die Geschwindigkeit des Saturn am sonnennächsten und am sonnenfernsten Punkt. Nicht? Ins Verhältnis gesetzt, ich kann nachschauen, was dann da gerade herauskommt, nicht? Bei denen, das weiß ich nicht auswendig. Also, das ergibt eine große Terz. Das ist ja schon nicht so selbstverständlich. Nicht? Dann, wenn man die Geschwindigkeit des Saturns am sonnennächsten Punkt zur Geschwindigkeit des Mars im sonnennächsten Punkt im Verhältnis setzt, dann kriegt man eine Duodezime, also Oktav plus ein Terz. Also lauter musikalische Intervalle. Nicht? Und die hat einfach der Kollege Hase dann mit einem Synthesizer aufgenommen, indem er den Saturn sozusagen einen bestimmten Ton.
Also nicht, dass wir jetzt glauben, wir haben ein Mikrofon ins Weltall gehalten.
Nein. Danke, ja. Ja. Nein, man hört das nicht. Die Astronauten haben das nicht gehört, wie sie draußen waren. Danke, ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Nun, Kepler war natürlich auch mit Galilei in Verbindung. Schon 1597 schreibt er an seinen Lehrer Michael Mästlin, mit dem er einen regen Briefwechsel geführt hat. Kürzlich habe ich nach Italien zwei Exemplare meines Prodomus geschickt. Sie wurden dankbarst und freudigst von einem paduanischen Mathematiker namens Galileus Galileus, wie er sich unterschrieb, angenommen. Er ist nämlich selbst seit vielen Jahren in der kopernikanischen Häresie. Also Kepler spricht da von Häresie, nicht? Aber obwohl das keine war. Ein Exemplar schickte er nach Rom und wünschte, noch mehr zu haben. Nun, es gab also diesen Briefwechsel, aber Galilei hat weiter nicht auf Kepler Rücksicht genommen. Er war ein ganz anderer Mensch. Nicht? Kepler war ja eher ängstlich, hat sich immer gefürchtet, hat einen Grund dazu gehabt. Seine Mutter hat einen Hexenprozess gehabt, hat Schwierigkeiten gehabt, sie da herauszuholen. Und der Kaiser hat ihm sein Gehalt nicht gezahlt und ähnliches. Aber er war also kein Revoluzzer, während der Galilei ja von vornherein revolutionär war. Und bei Galilei ist es um ganz was anderes gegangen. Und da muss ich jetzt ein bisschen wieder Sie daran erinnern, was ich gesagt habe. Nicht? Also Kopernikus hat sein System geschaffen, damit die Kirche die Kalender reformieren kann. Jetzt hat aber die Kirche das Problem gehabt, dass aus den Heiligen Schriften eindeutig hervorgeht, dass die Erde ruht und sich die Sonne bewegt. Es gibt zwei Stellen, nur zwei Stellen im Alten Testament, aber das genügt ja. Nicht? Jetzt hat die Kirche gesagt, jetzt müssen wir aufpassen, nicht? Denn die Naturbeschreibung kann der Wahrheit nicht widersprechen. Und die Kirche hat den Begriff der Hypothese eingeführt. Sie hat gesagt, wer gegen die Wahrheit öffentlich auftritt, wird bestraft. Noch 1600 ist jetzt Giordano Bruno verbrannt worden. Nicht, weil er diesen Kopernikus vertreten hat, dafür ist niemand verbrannt worden, sondern weil er gemeint hat, dass bei der Wandlung nicht wirklich was geschieht. Nicht? Das war also wirklich ein Angriff auf das, was die Kirche Wahrheit genannt hat. Und sie hat gesagt, weil aber die Welt so kompliziert geworden ist, dass man aus der Wahrheit nicht mehr, ich tue das jetzt ein bisschen vereinfacht darstellen, aus der Wahrheit nicht mehr direkt ablesen kann, wie man sich verhalten soll, nicht, wenn man Kalender reformiert, nicht, müssen wir Hypothesen zulassen, die beliebig sind und nur beurteilt werden nach ihrer Nützlichkeit. Und weil sie sich nicht auf das Ganze beziehen, sind sie daher ihrer Natur nach falsch. Das ist etwas, was man heute sehr oft wieder hört. Ne? Ganzheitliches Denken, wer nicht ganzheitlich denkt, liegt falsch. Ne? Das war damals die Stellung der Kirche, die gesagt hat, Hypothesen beziehen sich nicht auf das Ganze und sind ihrer Natur nach falsch, aber nützlich. Und dann ist der Galilei gekommen und der hat gesagt, Ich möchte nicht, ich versuche das wörtlich aus dem Gedächtnis, dass ich nicht immer nachschauen muss, zu zitieren. Ich möchte nicht, dass bedeutende Männer nach mir meinen, ich hätte die kopernikanische Lehre nur als Hypothese, die nicht wirklich wahr ist, akzeptiert. Und jetzt hat er das Folgende gesagt. Es gibt also den Streit zwischen Kopernikus und Ptolemäus. Und hat gesagt, ich habe eine neue Methode, Nova Scienza, eine neue Wissenschaft, hat er gesagt, ganz im Bewusstsein, nicht, des Revolutionärs. Eine neue Wissenschaft. Ich mache das Folgende. Er hat ja das holländische Fernrohr verbessert und angewandt und hat damit die Venusphasen entdeckt. Sie wissen was, Mondphasen kennen Sie, nicht? Halbmond, Vollmond, Neumond und so weiter. Und er hat entdeckt, dass auch die Venus, die man mit dem freien Auge nur als Punkt sieht, im Fernrohr manchmal als Sichel, manchmal als Scheibe und manchmal eben gar nichts erscheint. Venusphasen. Und jetzt hat er sich ausgerechnet, nach dem kopernikanischen Modell und nach dem ptolemäischen Modell, wie der Verlauf der Venusphasen ist. Und der ist unterschiedlich. Nicht? Weil nach Kopernikus ist es ja so, es dreht sich alles um die Sonne, da kann es sein, dass die Erde und die Venus an verschiedenen Seiten der Sonne stehen. Was nach Ptolemäus unmöglich ist, weil da dreht sich alles um die Erde und die Venus ist näher als die Sonne. Nicht? Also ist der Verlauf der Venusphasen verschieden. Dann hat er mit seinem Fernrohr geschaut, hat gesagt, ha, der Verlauf der Venusphasen ist der nach Kopernikus, also ist der Ptolemäus von meinem Experiment widerlegt. Er hat nicht gesagt, also ist der Kopernikus wahr, weil das, er war sehr vorsichtig. War er befreundet mit dem Kardinal Großinquisitor Roberto Bellarmin, mit dem späteren Papst Urban dem VIII, Maffeo Barberin, das waren alle seine Freunde und Verehrer. Nicht? Also war er sehr vorsichtig und hat gesagt, die Wahrheit bleibt unangetastet. Ich darf Ihnen das vielleicht gleich vorlesen. Die Wahrheit bleibt unangetastet, aber, nicht? Ich lese Ihnen das gleich vor, so wie eben, Kepler immer mit Gott argumentiert hat, nicht? Aber eben gesagt hat, Gott hat die Welt harmonisch erschaffen und das ist der Grund für die Ellipsenform der Planetenbahnen, argumentiert auch Galilei mit Gott, aber in anderer Weise. Er sagt, ich bin geneigt zu glauben, die Autorität der Heiligen Schrift habe den Zweck, die Menschen von jenen Wahrheiten zu überzeugen, welche für ihr Seelenheil notwendig sind und die jede menschliche Urteilskraft völlig übersteigend durch keine Wissenschaft noch irgendein anderes Mittel als eben durch Offenbarung des Heiligen Geistes sich Glaubwürdigkeit verschaffen können. Also uneingeschränkte Anerkennung der kirchlichen Doktrin. Aber, jetzt kommt das Aber. Das Aber, dieser selbe Gott, der uns mit Sinnen, Verstand und Urteilsvermögen ausgestattet hat, uns deren Anwendung nicht erlauben, und uns auf einem anderen Weg jene Kenntnisse beibringen will, die wir durch mittels jener Eigenschaften selbst erlangen können, das bin ich, scheint mir, nicht verpflichtet zu glauben. Das ist also das Selbstbewusstsein, sagt dort Nova Scienza. Ich habe eine neue Wissenschaft, mit Hilfe des Experimentes kann ich sagen, der Kopernikus verschafft uns Wissen über die Natur, er hat die Wahrheit nicht angegriffen, sondern hat gesagt, das ist eben das Wissen, das neue Wissen über die Natur. Ja, nun, es gäbe noch viel zu sagen, das ist eine lustige Sache, aber vielleicht können Sie es mit einer Frau. Ja. Wir müssen ja weitergehen, nicht? Weil es gibt ja noch einen dritten, nämlich Descartes. Descartes war, ich habe noch nicht erwähnt, und das ist ein Fehler, den ich allen meinen Kollegen aus der Wissenschaftsgeschichte vorwerfe, oder fast allen, dass sie bei Gesprächen darüber, ich habe bisher diesen Fehler auch gemacht, den werde ich gleich auch ausbessern, immer nur über diese Dinge, die sich auf die Wissenschaft beziehen, sprechen und nicht darüber, dass das Ganze sich ja während des 30-jährigen Krieges abgespielt hat. Das heißt, Europa wurde verwüstet in einem entsetzlichen Blutbad, die Bevölkerung Deutschlands wurde auf einen Bruchteil reduziert, ne, weil die Schweden immer durchgezogen sind, nicht? Und alle möglichen Dinge angestellt haben. Es war furchtbar damals in Europa. Die Pest hat gewütet und so weiter. Also der Papst hat natürlich andere Probleme gehabt als den Galilei. Es wird immer so getan, als hätte der Papst nichts anderes zu tun gehabt, als mit Galilei sich zu befassen. Nun, Descartes hat unter dieser Situation unglaublich gelitten. Er hat gesagt, es muss doch einen Weg zur Wahrheit geben, ohne dass man sich den Schädel einschlägt. Und Sie wissen ja, bei diesem fürchterlichen Krieg, beim 30-jährigen Krieg, ist es ja um die Wahrheit gegangen. Was ist jetzt die Wahrheit, die katholische oder die protestantische? Das ist ja die Frage gewesen, um die Wahrheit. Und Descartes hat gesagt, es muss doch einen anderen Weg zur Wahrheit geben, als den durch das Schädel einschlagen. Und hat gesagt, dann aber kann ich die Wahrheit nur in mir finden. Denn wenn ich einen zweiten dazu brauche, dann schlagen wir uns wieder die Schädel ein. Und er hat gesagt, also muss ich die Wahrheit in mir suchen. Und wie geht das, hat er gesagt. Ich versuche einfach aus methodischen Gründen alles anzuzweifeln. Aus methodischen Gründen heißt, er hat nicht wirklich gezweifelt, sondern mal versucht. Descartes war auch ein gläubiger Mensch, aber er hat gesagt, ich kann auch an Gott zweifeln, aus methodischen Gründen. Das geht. Und er hat gesagt, ich versuche alles anzuzweifeln, wenn dann irgendwas überbleibt, dann ist das die Wahrheit. Und Sie wissen ja, was übrig geblieben ist. Er hat gesagt, ich kann tatsächlich alles anzweifeln. Ich kann auch die Existenz meines Körpers anzweifeln. Das kann Halluzination sein. Sie kennen ja vielleicht den Begriff des Phantomgliedes in der Medizin, nicht? Wenn jemand der Arm amputiert hat und die Fingerschmerzen, nicht? Die es gar nicht mehr gibt. Nicht? Das gibt es ja alles. Also sagt er, auch meinen Körper kann ich anzweifeln. Nur ich kann nicht mehr zweifeln, dass ich zweifle. Weil das ist ein Unsinn, sagt er. Nicht? Also ich zweifle, daher bin ich. Und zwar nicht mein Körper, sondern der Geist. Und er hat dann das formuliert nicht als ich zweifle, sondern ich denke. Cogito ergo sum, ich denke, daher bin ich. Die einzige absolut gesicherte Wahrheit, dass ich bin, mein Geist. Und dann gesagt, müssen wir von dort natürlich jetzt dann ausgehen, weil es ein bisschen wenig, nicht? Weil ich bin ja gar nicht sicher, ob Sie auch darunter fallen, nicht nur ich. Ne? Und aber jeder ich, ne? Jedes ich, die jede ich. Da hat Descartes gesagt, um weiterzukommen zu einem Wissen, auf das wir uns einigen können, muss ich unterscheiden zwischen Geist und Materie. Denn die Wahrheit liegt nur auf dem Bereich des Geistes. Und hat jetzt unterschieden zwischen Res Cogitans, das denkende Sein, der Geist, und Res Extensa, das ausgedehnte Sein, die Materie. Und diese Spaltung kam natürlich dann der Methode der Galileis zugute. Denn Galilei hatte nur von sich aus sozusagen gesagt, ich mische mich in die Angelegenheiten des Heiligen Geistes nicht ein, aber ich habe eine neue Methode. Dass diese neue Methode sich auf die Materie bezieht und nicht auf den Geist, nicht? Davon hat er ja so explizit nicht gesprochen. Und mit dem Beitrag Descartes wurde das aber klar. Und Descartes wollte ja eigentlich Geist und Materie in seiner Philosophie vereinen. Aber Descartes steht heute dafür, dass Geist und Materie gespalten werden. Nicht? Er gilt ja als der Urheber dieser Trennung von Geist und Materie. Er war überhaupt in vieler Hinsicht ein unglücklicher Mensch. Er hat noch etwas beigetragen, was sehr wichtig war. Das muss ich Ihnen noch vorlesen. Er hat nämlich die Methode systematisch dargestellt. Und zwar hat er 4 Vorschriften für seine Methode. Ich lese Ihnen nur die ersten 2 vor. Oder die zweite, das ist eigentlich die einzige, die dann wichtig wurde. Die erste besagt, niemals eine Sache als wahr zu erkennen, vor der ich nicht evidentermaßen erkenne, dass sie wahr ist. Das heißt also, wendet sich gegen Aberglauben als möglich. Die zweite, jedes Problem, das ich untersuchen würde, in so viele Teile zu teilen, wie es angeht und wie es nötig ist, um es leichter zu lösen. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Naturwissenschaft geworden, dass wir die Probleme alle teilen, und immer nur das Einfachste herausnehmen, was natürlich dann auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Nicht? Wenn man zum Beispiel sich viele Leute beschweren, dass im Spital nicht mehr der Herr Müller operiert wird, sondern die Leber von Zimmer 12. Nicht? Also das ist, kennen Sie ja. Nun, Ich muss jetzt bald Schluss machen, sehe ich an der Uhr.
Geht noch ein bisschen.
Ja. Fein. Ja, das wollte ich noch sagen. Descartes hat gegen Aristoteles, es ist ja damals um Aristoteles gegangen, wie weit kann der Aristoteles aufrechterhalten werden. Ne? Und sowohl Kepler als auch Galilei haben ihn natürlich dort überwunden, wo es um den Kopernikus gegangen ist. Ne? Weil der Ptolemäus war ja der Aristoteliker. Ne? Kopernikus war ja nicht vereinbar mit Aristoteles. Ne? Aber Descartes ist noch viel weiter gegangen. Er hat nämlich die gesamte aristotelische Philosophie in Frage gestellt. Und einer seiner Biographen schreibt das folgendermaßen, das muss ich Ihnen direkt vorlesen. Descartes erklärte die aristotelische Analytik, also nicht nur die Physik, sondern die aristotelische Analytik rundherum für ungültig, ohne sie durch etwas Gleichwertiges zu ersetzen. Das rief natürlich bei seinen Zeitgenossen, Freunden wie Gegnern, Kritik hervor. Einige der Letzteren erklärten ihn sogar für verrückt. Nicht, weil Aristoteles, Sie wissen ja, dass man zu damals den Namen des Aristoteles gar nicht ausgesprochen hat. Nicht? Weil so wie du sollst den Namen deines Gottes nicht eitel nennen, hat es damals geheißen, du sollst den Namen deines Aristoteles nicht eitel nennen. Wenn philosophiert wurde, hat man von Aristoteles entweder gesagt, der Philosoph oder der Peripathetiker, nicht, weil er die Philosophie im Gehen gemacht hat, oder der Stagelit nach seinem Geburtsort. Nicht? So weit ist es damals gewesen. Und nun kommt einer und sagt, da ist was faul dran. Und in Paris gab es sogar einen handfesten Skandal. Einige junge Philosophen hatten es gewagt, einen Saal zu mieten, um öffentlich 14 Thesen gegen Aristoteles zu verkünden. Das waren Kartesianer. Das Parlament von Paris verhängte daraufhin die Todesstrafe gegen jeden, der sich künftig unterstand, nicht aristotelisch zu philosophieren. Können Sie sich vorstellen? Das ist schon eine beachtliche Sache. Ne? Nun, das sind also diese drei Säulen, auf denen die Naturwissenschaft ruht. Und als viertes, obenauf, vollendet, wurde die Naturwissenschaft dann durch Newton. Newton, und das ist jetzt der Punkt, wo also die drei wieder eine Rolle spielen, nicht? Wo Kepler wieder wesentlich ins Spiel kommt. Denn ohne Kepler wäre es auch nicht zur Vollendung der Naturwissenschaft gekommen. Denn was Newton gemacht hat, war das Folgende. Aristoteles hat ja noch gesagt, habe ich schon gesagt, die Physik jenseits der Sphäre des Mondes ist eine grundsätzlich andere als diesseits der Sphäre des Mondes, weil jenseits der Sphäre des Mondes alles ideal ist. Nicht, das ist himmlisch sozusagen. Quintessenz, das fünfte Element ist dort sozusagen. Alles wunderbar. Diesseits der Sphäre des Mondes ist alles eben sehr irdisch. Nicht alle Bewegungen kommen zum Stillstand, es gibt die Reibung und alles mögliche. Jenseits der Sphäre des Mondes gibt es ja die unendliche Bewegung, nicht Kreisbewegung der Sterne, sagt Aristoteles. Und nun wurde das ja schon in Frage gestellt, erstmalig durch Tycho de Brahe, so vorsichtig, weil Tycho de Brahe erstens von zwei, mit seinen Instrumenten, hat er noch keine Fernrohre, aber mit seinen Instrumenten festgestellt hat, dass zwei Kometen, die es damals gab, sicherlich nicht näher sind als der Mond. Nicht? Und jenseits der Sphäre des Mondes kann es keine Kometen geben, die so kommen und wieder verschwinden, ist ja alles ideal. Und außerdem hat er eine Supernova, das muss ich noch erzählen, eine Supernova entdeckt. Sie wissen, was das ist, nicht? Ein Stern, heute wissen wir das, also am Ende seines Lebens, der noch einmal wahnsinnig aufleuchtet. Und es kann sein, dass ein Stern dann so hell leuchtet wie die gesamte Milchstraße auf einmal. Nicht? Und da kann man auch dann Sterne, die weiter weg sind, nicht? Eben am hellen Tag als Stern sehen, leuchten sehen, nicht? Weil die so hell sind. Und eine solche Supernova in der Nähe, so dass man es eben untertags gesehen hat, ist zur Zeit von Tycho de Brahe sichtbar geworden. Und Tycho de Brahe hat es gesehen und hat zunächst gedacht, jetzt ist was falsch mit seinen Augen, ne, oder sogar mit seinem Gehirn. Und er hat dann seine Assistenten, Tycho de Brahe hatte ja auf einer Insel in der Nähe von Kopenhagen, eine ganze Insel hat ihm der französische König zur Verfügung gestellt, die erste Großforschungsanlage sozusagen, ne? Wo also die ganze Insel nur der astronomischen Forschung gewidmet war. Und hat also dort seine Kollegen gefragt, ob die das auch sehen. Und die haben gesagt, ja, die sehen das auch, nicht? Aber das, und deswegen erzähle ich das so gern, weil ich war meine Lehrkanzel, 71 wurde ich Ordinarius, aber als Extraordinarius habe ich meine Lehrkanzel am 31. März 1968 bekommen, ne? Also in der 68er Revolution, war eine spannende Zeit. Und Tycho de Brahe hat sich gedacht, wenn ich bloß meine Mitarbeiter frage, die müssen ja Ja sagen, wenn der große Chef was fragt. Ne? Also hat er dann noch die Bauern gefragt, ob die das auch sehen. Und erst wie die Bauern ihm versichert haben, sie sehen das auch, hat er geglaubt, dass es sowas gibt. Und Newton hat damit endgültig aufgeräumt. Sie kennen diese berühmte Parabel, dass Newton unter dem Apfelbaum gelegen ist und ein Apfel fiel herunter. Und da hatte er die Idee, dass die Kraft, die den Baum vom Apfel zieht, die gleiche ist wie die Kraft, die die Planeten und den Mond in ihren Bahnen halten, nämlich die Gravitationskraft. Und das ist ja die erste geschlossene physikalische Theorie, die Newtonsche Gravitationstheorie. Und damit war der Aristoteles endgültig überwunden. Nun, diese Parabel, muss ich dazu sagen, ist natürlich, die geht auf Newton selbst zurück. Newton war nämlich auch ein etwas skurriler Mensch und hat vor allem furchtbare Verfolgungsängste gehabt und hat immer gedacht, dass man ihm seine Erfindungen stiehlt. Ist ja nicht ganz unberechtigt, weil die Differentialrechnung, die er erfunden hat, hat zur gleichen Zeit der Leibniz erfunden, nicht? Und dann hat es den Prioritätenstreit gegeben. Und so hatte er Angst, dass ihm der Hooke, Physikerinnen und Physiker unter Ihnen kennen den vielleicht vom Hookeschen Gesetz, der Elasticitätsgesetz, dass ihm der Hooke, der damals viel bekannter war als der Newton in England, nicht, weil er Lebemann war, der Newton war ja ganz zurückgezogen, dass ihm der Hooke die Priorität um die Gravitationstheorie streitig macht. Darum hat er immer und überall erzählt, schon als junger Mann, als ich unter dem Apfelbaum lag, dachte ich über Gravitation nach. Nicht? Und daraus ist dann diese Parabel geworden. Nun, aber das Entscheidende ist, Galilei hat die Fallgesetze gefunden. Und Kepler die Planetengesetze. Und Newton war imstande, aus seinem Gravitationsgesetz sowohl die galileischen Fallgesetze als auch die keplerschen Planetengesetze abzuleiten. Und damit, das ist das, was er gemeint hat, damit war klar, dass die aristotelische Spaltung der Physik in Physik diesseits und jenseits der Sphäre des Mondes überwunden ist. Es gibt nur eine Physik im ganzen Universum. Und das ist der eigentliche. Damit war die naturwissenschaftliche Methode sozusagen gefestigt. Nicht? Weil eben Galilei und Kepler beide vereint wurden im Gravitationsgesetz von Newton. Seither heißt es natürlich nicht mehr, wie Kepler gesagt hat, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, weil Gott in ihnen die Harmonie der Welt darstellen wollte, sondern die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, weil die Gravitationskraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Nicht? Das ist natürlich eine ganz andere Beschreibung. Und damit wurde, und das ist jetzt das Vorletzte, was ich sage, dann kommt gleich das Letzte. Newton hat natürlich Probleme gehabt. Denn die Kartesianer haben ihn bezichtigt als Spiritist. Denn die Kartesianer haben gesagt, wir haben doch, das Descartes hat ja nicht mehr gelebt zur Zeit von Newton, nicht? Newton wurde geboren, kurz nachdem Galilei gestorben ist, nicht? Also das sind aufeinanderfolgende Generationen. Die Kartesianer haben gesagt, die Welt spaltet sich in zwei Teile, Geist und Materie, res cogitans und res extensa, nicht? Die denkende und ausgedehnte Sein. Nun ist die Gravitationskraft natürlich keine res extensa, die ist ja nicht ausgedehnt, nicht? Wo ist denn die? Nicht? Also kann die Gravitationskraft nur ein res cogitans sein und der Newton ist ein Spiritist. Also die Kartesianer haben gesagt, der Newton ist ein Spiritist, so kann man nicht Philosophien haben ihn bekämpft. Ne? Und das hat Newton große Schwierigkeiten gemacht. Weil er hat ja wirklich nicht gewusst, was die Gravitationskraft ist. Er hat in einem Brief an Bentley oder geschrieben, ob aber dieses Agens, nicht die Gravitationskraft, materieller oder geistiger Natur ist, habe ich meinen Lesern zur Entscheidung überlassen. Nicht? Und dann eben das vorletzte Zitat, er sagt, direkt in seinem Hauptwerk, Principia Mathematica, sagt er ganz klar, und das definiert er die naturwissenschaftliche Methode, meine Damen und Herren. Wir fragen ja nicht mehr, warum etwas ist in der Physik, sondern wir fragen nur, wie es ist. Und er sagt, Newton sagt, es ist mir noch nicht gelungen, aus den Erscheinungen den Grund dieser Eigenschaft der Schwere abzuleiten und Hypothesen erdichte ich nicht. Ja, das war ein bisschen ein Rückschlag gegen die Kartesianer gesagt, ich bin kein Spiritist. Es genügt, dass die Schwere existiere, dass sie nach den von uns dargelegten Gesetzen wirke und dass sie alle Bewegungen der Himmelskörper und des Meeres zu erklären imstande ist. Das gehen wir wieder zurück auf Ptolemäus, den der Kepler ja bekämpft hat, weil er es so gemacht hat, sozusagen. Und das war ein derartiger Durchbruch, dass im Jahrhundert der Aufklärung, im 18. Jahrhundert, dann die Naturwissenschaft zur neuen Religion erklärt wurde. Das ist das Letzte, was ich sage. Ich lese Ihnen einfach vor, brauche ich nicht zu kommentieren. Das versteht sich ganz von selbst, was ich damit meine. Voltaire, einer der großen Aufklärer, der wurde eingeweiht in die Newtonsche Theorie vom Physiker Maupertuis. Und er hat ihm daraufhin am 15. November 1732 geschrieben: Ihr erster Brief hat mich auf die neue Newtonsche Religion getauft. Ihr zweiter hat mir die Firmung gegeben. Ich bleibe voller Dank für Ihre Sakramente. Verbrennen Sie bitte meine lächerlichen Einwürfe, sie stammen von einem Ungläubigen. Ich werde auf ewig Ihre Briefe bewahren, sie kommen von einem großen Apostel Newtons, des Lichts zur Erleuchtung der Heiden. Und so ist es dann gekommen, dass es zu dieser Spaltung gekommen ist. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die Einführung in ein Thema, wo man wahrscheinlich dann doch nicht sofort sehr schnell durchblickt. Ich spreche jetzt für mich. Gibt es Attacker sofort Fragen, die brennen? Mit Handzeichen sich zu melden? Gerne. Scheinbar nicht. Ja, bitte. Also wir haben wirklich Zeit noch, es ist keine Eile.
Ja, für mich war es recht interessant zu erfahren, für mich ist das ein Paradoxon, wenn der Galileo gesagt hat, die Wahrheit bleibt unangetastet, ist aber durch mein Experiment widerlegt. Also ist die Frage, ist es nur für mich ein Paradoxon und für Galileo war es kein Paradoxon? Und wann es so war, warum war es für Galileo?
Noch einmal bitte, das war jetzt da vorne nicht
hören. Bei uns nicht zu hören, der
Motorrad. Also für mich ist paradox erschienen, dass der Galileo gesagt hat, die Wahrheit bleibt unangetastet, ist aber durch mein Experiment widerlegt. Das kann man so kurz, glaube ich, zusammenfassen.
Ja.
Jetzt die Frage, ist das nur für mich ein Paradoxon und für Galileo war es kein Paradoxon? Und warum, ja, warum war das so? Oder hat er das nur gesagt, um seinen Kopf vor der Inquisition zu retten? Oder? Wie war das?
Wie immer in so schwierigen Fragen beides. Das heißt, das war natürlich ein Paradoxon, aber mit dem musste die Welt damals umgehen. Und das ist ja bis heute ein Paradoxon. Das ist ja bis heute. Sie haben sicherlich da auch Vorträge gehabt über Evolutionstheorie und dann wieder vielleicht über wie nennt sich das, Intelligent Design oder was weiß ich nicht. Das ist ja bis heute ein Paradoxon. Und das ist damals entstanden. Und wichtig scheint mir nur doch, dass man das nicht zu einseitig sieht. Die Kirche hat diese Unterscheidung voll inhaltlich akzeptiert. Als natürlich die Kollegen und Freunde von Galilei bei der Inquisition angeklagt haben. Ne, haben gesagt, der Galilei verbreitet Häresie. Ne? Hat die Inquisition ja nicht leicht gehabt, denn es war ja keine Häresie. Aber sie hat immerhin im Jahr 1616 war die erste Anklage, bei der natürlich der Galilei vollkommen freigesprochen wurde. Der Prozess war dann 1633. Und sie hat doch den Kopernikus einmal auf den Index gesetzt und dann in 6, glaube ich, Stellen etwas verändert und dann wieder freigegeben. Nicht? Und da hat es also einen Kardinal gegeben bei der Inquisition, Kardinal Bonifacio Caetani, der schreibt das folgende, ich lese Ihnen das vor, damit Sie das sehen. Also ich erinnere daran, Wahrheit und Hypothese, hat die Kirche gesagt. Es gibt die Wahrheit, die bleibt unangetastet, und es gibt Hypothesen, die sind falsch, weil sie sich nicht auf das Ganze beziehen. Also Originalton der Inquisition 1616. Wenn es bei Kopernikus Passagen über die Bewegung der Erde gibt, die keinen hypothetischen Charakter haben, so sind diese als Hypothesen zu formulieren. Dann werden sie weder gegen die Wahrheit noch gegen die Heilige Schrift verstoßen. Im Gegenteil, in gewissem Sinne werden sie mit beiden übereinstimmen, weil die Annahmen, derer sich die Wissenschaft von der Astronomie mit besonderem Recht zu bedienen pflegt, falscher Natur sind. Also Sie sehen, da wird im Wesentlichen dieses Paradox, was in einem Paradox erscheint, ausgedrückt. Das ist natürlich Paradox gewesen. Die Astronomie hat völlig recht mit den Annahmen, aber es schaut nichts, weil sie sind falsch. Das ist ja an sich Paradox. Und der Wissenschaftshistoriker der Harvard University, Owen Gingerich, der hat sich in dem Jahr, an dem verkündet wurde, dass die Kirche den Galilei rehabilitieren wird, hat er sich damit genau auseinandergesetzt und einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Ich zitiere aus dem: Der Stein, an dem sich die Theologen stießen, war nicht das kopernikanische System als solches. Dies kann gar nicht genug betont werden. Vielmehr entzündete sich der Streit an der Methode, wie wahre Erkenntnis der Welt zu erlangen sei, und vor allem an der Frage, ob auf dem Weg zur Wahrheit das Buch der Natur in irgendeiner Weise mit der unfehlbaren Heiligen Schrift in Konflikt geraten könnte. Und das ist ja bis heute ein Paradox. Ne? Also ich würde das nicht, in meiner Sprache nenne ich das eine Aporie. Ne? Eine ausweglose Situation, denn es gibt zwei Seiten, die einander widersprechen und trotzdem beide Recht haben. Ne? Aber das ist damals entstanden und das ist bis heute so. Ein Problem, mit dem wir herumraufen.
Ist die Frage soweit hinreichend? Es gab noch eine Frage hier.
Ja, sind wir eigentlich heute weiter als die damalige Zeit? Wissen wir eigentlich heute, was Gravitation ist und was die Gravitationskraft ist?
Also zunächst einmal die erste Frage, das waren ja zwei Fragen, nicht? Sind wir heute weiter als damals? Da entziehe ich mich als Sophist der Antwort, indem ich sage, das hängt davon ab, wie man weiter versteht. Nicht? In gewissen Hinsicht sind wir sicher weiter, weil wir, damals konnten die Leute noch nicht zum Mond fliegen zum Beispiel, das können wir heute. Nicht? In anderer Hinsicht sind wir sicherlich nicht weiter, weil uns diese Probleme, die damals gehabt haben, gar nicht mehr bewusst werden. Nicht? Also, aber zu der zweiten, die zweite Frage war, wissen wir heute, was Gravitation ist? Naja, wie lange habe ich Zeit? Die Frage nach dem Wesen einer Sache ist keine physikalische Frage. Das heißt, was ist das wirklich, darf der Physiker nicht fragen. Das ist eine berühmte Stelle in der Quantenmechanik, wird das noch deutlicher. Der Wolfgang Pauli, ein österreichischer Nobelpreisträger, wurde einmal gefragt, wie sieht ein Elektron aus? Seine Antwort war, ein Elektron sieht nicht aus. Mit anderen Worten, das ist keine physikalische Frage. Trotzdem sind wir in der Gravitation natürlich sehr viel weiter gekommen durch Albert Einstein, der gesagt hat, die Gravitation ist gar keine Kraft im üblichen Sinn der Physik, sondern die Geometrie des Raumes und der Zeit, der Raumzeit. Das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz. Also insofern sind wir weiter, aber nicht nach dem Wesen der Gravitation, sondern nach der Möglichkeit der Beschreibung.
Das war ja eigentlich sehr kurz jetzt.
Nö, ich habe mich ja zurückgehalten, weil Sie ja so geschaut haben, wie gesagt, wie lange habe ich Zeit?
Ich möchte noch kurz dazu sagen, es gibt übrigens kommende Woche im Kepler-Salon am 2. September, also am Mittwoch, einen Abend über Gravitation. Das sage ich nachher noch. Also, nur um Ihr Interesse dann aufrechtzuerhalten, bis in 9 Tagen. Bitte.
Ich hätte kurz noch eine Frage zu Galilei. Ich habe in dem Buch wieder den Methodenzwang von Paul Feierabend mal so Protokolle gelesen über die Verhandlungen mit ihm. Und da war ein Kritikpunkt, der angeführt wurde ihm gegenüber. Es gibt ja die Geschichte, er hätte das Teleskop aufgestellt und hätte die Geistlichen gebeten, doch mal durchzuschauen, damit sie den Jupiter sehen können und die Monde. Und damals war sozusagen das keine wissenschaftliche Methode im Sinne von, also er konnte nicht beschreiben, wie das Fernrohr funktioniert. So wird es dargelegt, und nachdem er das nicht beschreiben konnte, wurde das sozusagen nicht als Beweismittel in irgendeiner Form akzeptiert, weil ja nicht klar war, was am Weg durch das Teleskop mit dem Licht passiert. Kennen Sie dazu noch irgendwelche Details? Oder
ja, das kann ich sogar noch ein bisschen erweitern, das ist eine berühmte Geschichte. Nicht? Also, um das kurz zu sagen, nicht? Galilei, das Wesentliche der naturwissenschaftlichen Methode ist ja oder sagen wir, war zumindest in ihren Ansätzen, es ist heute nicht mehr immer so, aber in ihren Ansätzen, das Weggehen von der Autorität. Nicht? Es ist also nicht mehr so, dass eine Autorität entscheidet, was richtig oder falsch ist oder was gültig ist oder nicht, sondern nur, was jeder selbst überprüfen kann. Das war die Idee. Nicht? Ich habe ja vorgelesen, dass Gott uns Sinne und Verstand gegeben hat, die können wir selber anwenden. Und da war es eben damals so, dass Galilei gesagt hat, ich sage das jetzt in meinen Worten, die vielleicht mit, ich habe den bald Feierabend auch gelesen, vielleicht stimmt es eben mit dem überein, weiß nicht mehr genau. Dass Galilei gesagt hat, nicht die Jupitermonde hat er entdeckt. Nicht? Er hat gesagt, wenn um den Jupitermonde kreisen, nicht? Dann ist das offenbar ein wesentliches Prinzip, dann können da die Planeten um die Sonne kreisen. Und hat er gesagt, nicht weil ich es sage, sollt ihr es glauben, sondern weil ihr euch selbst überzeugen könnt. Nicht? Das war ein wesentlicher Punkt dieser Novacenza, der neuen Methode. Und da haben dann die Aristoteliker gesagt, das waren natürlich meistens Angehörige der Kirche, die Philosophen, nicht? Waren ja alle Mönche oder ähnliche, und die haben gesagt, das tun wir nicht, denn wenn das, was wir in deinem Fernrohr sehen, mit Aristoteles übereinstimmt, dann müssen wir nicht durchschauen, weil wir es ohnehin beim Aristoteles nachlesen können. Wenn allerdings das, was in deinem Fernrohr sichtbar ist, nicht mit Aristoteles übereinstimmt, dann ist es dein Instrument, das die Wirklichkeit so verfälscht, dass wir einen falschen Eindruck bekommen. Und ich, das hat der Feierabend, und ich ergänze das dann noch und sage, und jetzt Fantasie, nicht sozusagen, und dann hat irgendwann mal einer da doch durchgeschaut, heimlich, und er sagt, kommt's alle her, wir hätten ja gleich durchschauen sollen. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das kein adäquates Mittel ist. Denn es hat ja damals im Fernrohr noch keine achromatische Korrektur gegeben. Das heißt, dort, wo man mit freiem Auge an Stern sieht, als hellen, gelben oder weißen Punkt, hat man im Fernrohr ein kleines Spektrum gesehen, nicht? Also einen kleinen Regenbogen. Nicht? Nur der Galilei hat gewusst, dass das durch die Linsen zustande kommt. Und die haben gesagt, na schaut's her, der sieht ja gar nicht die Welt. Der sieht ja eine völlig veränderte, und in der veränderten Wirklichkeit, da kann das schon sein, dass der recht hat. Aber in der wahren Welt nicht. Nicht? So war das. Und war natürlich für damalige Verhältnisse durchaus ein approbates Mittel. Aber das muss ich Ihnen jetzt doch noch vorlesen. Das, nicht Galilei, weil das, damit Sie auch sehen, was das für ein Mann war, der Galilei. Nicht? Ich meine, der war ja wirklich eine Revolution, der hat eine Sprache gehabt. Nicht? Der Papst Urban VIII, der ja großer Verehrer von ihm war, nicht? Der dann den Prozess verlangt hat, aus anderen Gründen, wenn Sie wollen, kann ich dann noch was dazu sagen. Aber da war es ja ein großer Verehrer, und der hat ihn unter anderem deswegen so verehrt, weil er das schönste toskanische Italienisch gesprochen hat. Nicht? Und das toskanische Italienisch wurde ja Landessprache damals. Nicht? Das ist ja noch nicht so lange her, dass man einheitliche Sprachen. Bei uns ist das Deutsche das Lutherische, nicht sozusagen, nicht? Das vereinheitlicht hat. Und damit Sie sehen, ja, was der wirklich für eine gewaltige Ausdruckskraft gehabt hat, muss ich Ihnen das vorlesen. Sie wissen ja, ein wesentliches Kriterium für ein Experiment ist die Reproduzierbarkeit. Nur das, was reproduziert, und das ist eben der demokratische Aspekt der Naturwissenschaft, nicht? Nicht, wenn einer, ein bedeutender Nobelpreisträger oder was sagt ist, gilt es, sondern nur, wenn es durch ein Experiment bestätigt wird, dass reproduzierbar sein muss, das heißt, dass im Grunde genommen jeder nachmachen kann. Das ist heute ein bisschen anders, weil im Grunde genommen heißt dann, der dieselbe Ausbildung hat und dieselben Instrumente zur Verfügung hat. Nicht? Wenn die Instrumente 10 Millionen Dollar kosten, nicht? Dann kann nicht jeder, kann ich nicht sagen, ich möchte es auch probieren, außerdem kann ich es gar nicht. Nicht? Nun, und er hat also diese Reproduzierbarkeit, ist das klar, was das heißt, nicht? Reproduzierbarkeit, nur das, was für alle Menschen in gleicher Weise gilt, zählt als Naturwissenschaft. Das hat er so dargestellt. Ich finde das einer der großartigsten, auch literarischen Teile seines Werkes. Wenn man mich glauben machen möchte, dass die Babylonier Eier kochten, indem sie sich schnell in einer Schlinge herumwirbelten, so will ich das glauben. Aber, ne, das ist ja schön, ne? Nicht gesagt, so ein Blödsinn, so will ich das glauben. Aber ich muss betonen, dass die Ursache einer solchen Wirkung weit von dem entfernt liegt, was sie meinen. Um die wirkliche Ursache herauszufinden, argumentiere ich folgendermaßen. Wenn eine Wirkung, die anderen zu anderen Zeiten gelungen ist, bei uns nicht eintritt, so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass unserem Experiment etwas fehlt, was die Ursache für das Gelingen des früheren Versuches war. Und wenn nur eine einzige Sache fehlt, ist sie allein die wirkliche Ursache. Nun fehlt es uns nicht an Eiern, auch nicht an Schlingen und starken Burschen, die sie im Kreise schwingen können. Dennoch wollen die Eier nicht kochen, und wenn sie zuvor heiß waren, so kühlen sie umso schneller ab. Nichts fehlt uns als das eine, dass wir Babylonier sind. Daraus folgt, dass die Tatsache, Babylonier zu sein, die Ursache der hartgekochten Eier ist und nicht die Reibung der Luft, und das ist es, was ich beweisen wollte. Das kann man sich vorstellen, dass der Mensch Feinde gehabt hat. Ne? Übrigens, ja.
Ich wollte nur sagen, kann man behaupten, das hätte sich, das scheint ja wirklich auch ein Ego-Mensch gewesen zu sein, hätte sich der Mann auf die Hypothese zurückgezogen, dann wäre ihm kein Prozess gemacht worden. Hätte das alles, was er erkennen wollte und erkannt hat, wirklich im braven System der Vorgabe als Hypothese gehalten?
Vermutlich nicht, weil die Ursache des Prozesses mit dem eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Sondern es ist so, wir wissen nicht genau, wieso es zu dem Prozess gekommen ist, denn das kann ich Ihnen auch noch vorlesen, der Mafio Barberini, wer von Ihnen in Rom war, weiß, Barberini ist eine riesige U-Bahn-Umsteigestation und Barberini ist ein riesiger Platz in Rom und in der Nähe steht der Palast des Mafio Barberini, Papst Urban VIII., ne, der ein wahnsinniger Despot war, höchst unangenehmer Mensch, sicher, aber von seinem Palast sieht man direkt auf den Vatikan über ganz Rom hinweg, nicht? Also der hat schon gewusst, was gut und teuer ist, nicht? Und der hat das muss ich Ihnen schon vorlesen. Ja, noch vor seiner Ernennung zum Papst hat der Mafio Barberini als Kardinal an Galilei, der erkrankt war, geschrieben: Ich schreibe, weil Männer wie ihr, die von großem Wert für das Allgemeinwohl sind, ein langes Leben verdienen. Und ich bin dazu auch veranlasst durch das besondere Interesse und die Zuneigung, die ich für euch hege. Und durch die beständige Wertschätzung eurer Person und eures Werkes. Also das ist dokumentiert. Und noch als Papst, der Galilei-Biograf Völsing schreibt, noch als Papst hat... Dass Galilei weiterarbeiten sollte, war ein ausdrücklicher Wunsch des Papstes, der auch als Förderer der Wissenschaften in die Geschichte eingehen wollte. Öffentlich waren die vielen Gunstbezeugungen, die Urban seinem Galilei gewährt hatte. Öffentlich. Zwei Gedenkmünzen, ein Gemälde und viele Agnus Dei, dazu eine Pfründe von 60 Scudi jährlich für den Sohn Vincenzo. Das war die große Verehrung des Papstes an den Galilei. Nun, es gibt verschiedene Hypothesen, wieso der Papst... Galilei hat sein Hauptwerk zu schreiben begonnen, nachdem Mafio Barberini im Jahr 1624 Urban der VIII. Wurde. Er hat gesagt, jetzt ist mein Freund Papst, jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Er hat 6 Jahre lang gearbeitet, 1630 das selbstverständlich bei der Inquisition eingereicht. Die Inquisition hat, weil man ja gewusst hat, das ist eine heikle Sache, 2 Jahre lang das Buch untersucht, hat einige Änderungen verlangt, in denen Galilei nicht hypothetisch genug war. Er wollte das Buch übrigens nennen, über einen Beweis für die Bewegung der Erde. Die Inquisition hat gesagt, das geht nicht. Daraufhin hat er das genannt, Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, das kopernikanische und ptolemäische. Ne? Und damit hat ihn die Inquisition vor einer Blamage gerettet. Weil wir wissen ja heute seit der Relativitätstheorie, es gibt keinen Beweis für eine Bewegung. Bewegung ist immer relativ. Ne? Ich kann sagen, die Erde ruht, die Sonne bewegt sich, oder die Sonne ruht, die Erde bewegt sich. Also das war ein Fehler, den der Galilei, den die Inquisition ausgebessert hat sozusagen. Und sie hat einige andere Stellen ausgebessert, wo er zu wenig hypothetisch war, hat alle gemacht, die Änderungen. Und das Buch ist im Jahr 1632 mit der Druckerlaubnis, Imprimatur, der Inquisition erschienen. Und im Jahr darauf hat der Papst den Prozess verlangt. Und man weiß nicht warum. Es gibt verschiedene Hypothesen, skurrilste Hypothesen, ne? Die mir am wahrscheinlichsten erscheinende Hypothese ist die folgende. Das hat mir auch ein Historiker dann mit Details belegt. 1633 war genau in der Mitte des 30-jährigen Krieges, 1618 bis 48. Ne? 33 ist genau die Mitte. Und die Schweden sind in Österreich gewesen. Nicht? Das heißt an den Grenzen Italiens. Und im Vatikan soll es nach Aussage dieses Historikers zu Handgreiflichkeiten gegen den Papst gekommen sein. Die wollten, der spanische Kardinal wollte ihn würgen, ne? Weil er gesagt hat, der Feind steht vor den Toren, steht an der Grenze Italiens und du beschäftigst dich mit Wissenschaft. Ne? Hat ja der Biograf gesagt, der Papst wollte als Förderer der Wissenschaft in die Geschichte eingehen. Auch war eben ein protziger Mensch mit den Palästen und so weiter. Ne? Und um seine Haut zu retten, sozusagen, im Vatikan, ne, gegen die Kurie, hat er den Prozess verlangt. Wobei, das ist umstritten. Es gibt einige Leute, die sich mit dem Prozess im Detail befasst haben, insbesondere Physiker, die behaupten sogar, die Kirche hatte ein Dokument fälschen müssen, damit sie den Prozess überhaupt machen konnte, weil ja der Galilei, er hat ja die Druckerlaubnis gehabt. Es war ja alles in Ordnung. Außerdem, und das bitte ist ganz wichtig, es wird immer behauptet, bei dem Prozess ist es um Häresie gegangen. Das ist ein Unsinn. Man konnte ihn nicht wegen Häresie anklagen, weil erstens der Kopernikus niemals als Häresie bezeichnet wurde, sondern als Hypothese, das ist was anderes. Ne? Und zweitens, der Galilei für sein Werk die Druckerlaubnis gehabt hat. Der Prozess Galilei ging um Gehorsam, Ungehorsam. Ne? Also man hat ihm Ungehorsam vorgeworfen, nicht Häresie. Und Ungehorsam, ich habe schon gesagt, 1616 war die erste Auseinandersetzung mit der Inquisition. Da hat ihn sein Freund Roberto Bellarmin ermahnt und hat damals, und es ist eben umstritten, ob das damals wirklich so war oder ob das nachher gefälscht wurde, aufgetragen, nicht mehr öffentlich auf Italienisch über den Kopernikus zu lehren. Nicht? Lateinisch und gesagt, okay, das versteht ja kein Mensch, nicht? Der nicht eingeweiht ist. Nicht? Und deswegen wurde er verurteilt. Nicht? Also wegen Ungehorsams, nicht wegen Häresie. Und dieses Urteil haben nicht alle Kardinäle des Richterkollegiums unterschrieben. Es gab einige Kardinäle, ich glaube drei Kardinäle haben die Unterschrift verweigert, weil sie geahnt haben, was der Prozess historisch für Bedeutung haben wird. Und Galilei wurde natürlich nicht zu Kerker verurteilt, sondern zu Hausarrest. Er durfte zurück auf seine Villa nach Arcetri und dort musste er auf seinen Gütern bleiben. Er durfte sich sozusagen nicht offiziell von seinen Gütern wegbewegen. Seine Töchter, die im Kloster waren, durfte er jederzeit besuchen. Ne? Also das war eine ziemlich miese Geschichte im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg. Die hat mit der naturwissenschaftlichen Methode eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Ist nachher natürlich dann entsprechend ausgeschlachtet worden.
Darf ich da dazu fragen, wie ist es denn für René Descartes und für Kepler, was das Verhältnis dann zur Obrigkeit, nämlich zur Kirche geht, im Spannungsfeld protestantisch oder katholisch?
Ja.
Und also, überhaupt in dem Angstbereich.
Ja. Nun, Kepler hat ständig Angst gehabt. Kepler hat irgendwo einmal geschrieben, ich zitiere aus dem Gedächtnis, ich habe die Natur eines Hundes, ich würde niemals etwas tun, was meinem Herrn schaden kann. Nicht? Und deswegen habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich mich mit Kopernikus befasse. Ne? Aber Kepler war ja Protestant, nicht? Und hat ja lange Zeit in Graz gelebt, und zwar unter dem Toleranzpatent. Nicht? Nachdem er ja keinen Wirbel gemacht hat, sozusagen, nicht? Er war ja immer der Obrigkeit auch dienstbar, nicht? Die Keplersche Fassregel, nicht? Mit dem er dann also die Inhalte von Weinfässern berechnen konnte, nicht? Für den Zoll und ähnliches, stammt ja von ihm, hatte er in der Beziehung keine Probleme. Nicht? Er ist nur dann, er musste dann schon, ja, also von Graz über Prag nach Linz gekommen, nicht? Weil das eben die Toleranz als Protestant, nicht? Das Toleranzprozent in Graz nicht mehr bleiben ließ. Und der Descartes, der ist überhaupt dann nach Schweden gegangen. Der hat
der war ja Katholik und hat dann aber doch auch für die Vereinigten Niederlande, also für die Protestanten, auch gekämpft.
Ja, gekämpft und ist dann nach Schweden gegangen, überhaupt zu den Protestanten. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass also seine Schüler mit der Todesstrafe bedroht wurden, wenn sie der kartesianisch öffentlich philosophiert. Also der hat andere Schwierigkeiten gehabt. Also nicht so mit der Kirche, sondern mit der, also schon von der Kirche ausgehend mit der Philosophie.
Das heißt, all diese Probleme, die die Wissenschaftler, die Fortschrittlichen zu der Zeit hatten, basiert letztlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich auf der Frage der Wahrheit im Sinne der katholischen Kirche und das, wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, basiert dann eigentlich auf 2, 3 Begebenheiten im Alten Testament.
Ja.
Dass es hier sozusagen um die Wahrheit der ruhenden Erde geht.
Ja, allerdings das ist es. Ja, nein, das muss man ein bisschen genauer sagen. Es ist ja heute, ich habe jetzt in Kremsmünster für oberösterreichische Fernsehen eine ganze Stunde darüber gesprochen, also zum Begriff Wahrheit und Wissen. Ich versuche das kurz zu machen. Wir verstehen heute ja leider nicht mehr in der Alltagssprache, was Wahrheit ist, weil wir den Begriff Wahrheit zu oberflächlich und platitüdenartig verwenden. Man muss nämlich zunächst einmal unterscheiden zwischen wahr und richtig. Ich bedauere außerordentlich, dass in unseren Mathematik-Schulbüchern das nicht gemacht wird. Nicht? Dort heißt es zum Beispiel, es ist eine Tabelle, streiche die wahren Aussagen an. Nicht? Und dann steht 2 mal 2 ist 4, das ist Anführungszeichen wahr. Und 3 mal 5 ist 18, nicht? Das ist also nicht wahr und so weiter. Meine Damen und Herren, mathematische Aussagen haben mit Wahrheit absolut nichts zu tun. Mathematische Aussagen sind richtig, weil sie beweisbar sind und nicht wahr. Das heißt, wenn jemand sagt, 2 mal 2 ist 5, dann ist er kein Lügner und kein schlechter Mensch, sondern er hat einen Irrtum begangen, den man richtigstellen muss. Ich sage immer dazu, auch diese Dinge sind etwas vereinfacht dargestellt. Wenn das 2 mal 2 ist 5 bei der Steuererklärung vorkommt, kann es schon sein, dass er ein schlechter Mensch ist. Also man muss da schon aufpassen, aber zunächst einmal sind die Aussagen der Mathematik nicht wahr, sondern richtig. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Wahr ist nur das, wofür ein Mensch persönlich eintreten muss. Niemand muss dafür eintreten, dass 2 mal 2 4 ist. Es ist einfach so. Nicht? Oder dass man weitergehen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Nicht? Und was ich jetzt gesagt habe, ist übrigens falsch. Denn das ist ja die heikle Sache. Nicht? Die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad nur in der Ebene. Nicht? Also man muss immer dazu sagen, wo das gilt. 2 mal 2 ist 4, das gilt schon sehr weitgehend. Nicht? Aber auch da gibt es Einschränkungen, nicht? Wenn man andere Axiome zugrunde legt. Nicht? Aber das gilt immer bezogen auf einen Satz von Annahmen und dann ist es bewiesen und damit richtig. Wahr ist nur das, wofür ein Mensch persönlich eintritt. Und das gibt es individuelle und gesellschaftliche Kategorien. Gesellschaftlich bezieht sich der Begriff wahr auf die Glaubenssätze. Nicht? Wenn es eine Religion gibt, die historisch sozusagen entdeckt würde, wo es niemand mehr gibt, der daran glaubt, dann kann man auch nicht vernünftigerweise von Wahrheit sprechen, sondern es ist eine historisch interessante Tatsache. Nicht? Aber wahr ist nur das, wofür ein Mensch eintritt, sind die Glaubenssätze. Aber das ist auch zum Beispiel der Satz, ich liebe dich. Um das klar zu machen, sage ich immer, wenn zu mir ein Mensch sagt, ich liebe dich, und ich antworte darauf, kannst du mir das beweisen, dann habe ich diesen Satz nicht verstanden. Nicht? Denn der Satz, ich liebe dich, will wahrgenommen werden und nicht bewiesen. Ne? Noch geschaut, ob er richtig ist. Ne? Und das Interessante ist, dass mit der Naturwissenschaft eine dritte Kategorie entstanden ist. Denn die Naturgesetze sind weder richtig noch wahr. Das ist deswegen ist das ja das Paradoxon, was Sie da zuerst erwähnt haben. Ne? Ist ja eine spannende Sache. Die Aussagen der Naturgesetze sind weder richtig noch wahr. Richtig sind sie überhaupt nicht. Weil das erste Keplersche Gesetz, habe ich Ihnen gesagt, lautet, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in denen ein Brennpunkt die Sonne steht. Und jetzt sage ich Ihnen mit der Autorität des Emeritus der theoretischen Physik, es gibt im ganzen Universum keine einzige Planetenbahn, die eine Ellipse ist. Ne? Also ist der Satz nicht richtig. Und warum nicht? Der Satz ist nur dann richtig, wenn es im ganzen Universum außer der Sonne und einem Planeten sonst nichts gibt? Und die müssen noch außerdem vollkommen ideal kugelsymmetrisch sein, sonst stimmt es schon nicht. Das heißt, das ist eine Idealisierung, so nach dem zweiten Descartes'schen Prinzip, Zerlegen der Welt in ihre Einzelteile. Wir nehmen nur einen Planeten, die Sonne, dann haben wir das Gesetz und kriegen zunächst einmal eine grobe Orientierung in der Welt. Und wenn wir es genauer wissen wollen, wenn wir zum Beispiel Astronauten auf den Mond schicken wollen, dann müssen wir Korrekturen anbringen. Und wenn man einen Satelliten durchs Sonnensystem schickt, braucht man die größten Computer, um die ganzen Korrekturen auszurechnen. Also richtig sind die Naturgesetze nicht. Aristoteles, in der aristotelischen Physik heißt es, schwere Körper fallen schnell, leichte fallen langsam, feuerförmige steigen auf. Das können Sie in der Erfahrung überprüfen, wenn Sie im Wald spazieren gehen, Kastanien fallen schnell, Blätter fallen langsam, Rauch steigt auf. Galilei sagt, alle Körper fallen gleich schnell und es ist einfach falsch. Sie tun das nicht, sondern sie tun das nur im Vakuum, das ist wieder diese Vereinfachung. Aber dann kann ich von dort ausgehen, eben das Gravitationsgesetz entdecken, wie das Newton oder erfinden. Nicht? Eine andere Frage, hat Newton das entdeckt oder erfunden? Aber es ist wiederum eine einständige. und die Naturgesetze sind aber auch nicht wahr. Niemand muss persönlich dafür einstehen, für ein Naturgesetz. Ich sage immer, um das deutlich zu machen, wenn Sie eine Flugreise antreten, dann kommen Sie also zum Flughafen. Zum Schalter sitzt eine junge Dame, ein junger Herr dahinter, meistens sehr freundlich. Und die fragen sie alles Mögliche, ob sie Gepäck haben oder ob sie einen Anschlussflug haben, ob sie am Fensterplatz wollen und so weiter. Aber die kämen nie auf die Idee, sie zu fragen, ob sie an die Bernoullischen Gesetze über den Auftrieb an der Tragfläche glauben. Ne? Ja, da wird immer gelacht, meine Damen und Herren, das freut mich. Da muss ich Ihnen dazu sagen, dass vor 400 Jahren kein Mensch auf dieser Welt geahnt hätte, dass sowas möglich ist. Dass etwas funktioniert, und sie können einsteigen, fliegen, finden Sie selbstverständlich, lachen, wenn ich was anderes sage. Kein Mensch hätte geahnt, dass das möglich ist. Unabhängig davon, was Sie von Physik halten. Sie können die Physik für blöd halten, ne? Durchgeflogen sein, alles. Aber fliegen können Sie. Das ist eine, ja, das muss man sich einmal klar machen, ne? Was das für eine gewaltige Sache ist. Und deswegen sind die Naturgesetze eine dritte Kategorie. Ich nenne sie sicher. Das heißt, es ist gesicherte Erkenntnis über die Natur. Gesichert in dem Sinn, dass das Flugzeug fliegt, unabhängig von davon, ob Sie glauben oder nicht. Mit Sicherheit fliegt es. Wenn das Flugzeug einmal nicht fliegt, dann sind nicht die Naturgesetze schuld, sondern weil irgendwas schlecht gemacht wurde. Darüber sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Das ist eben das Neue, was damals entstanden ist im 17. Jahrhundert, dass sowas möglich ist, ne? Dass man etwas schafft, worauf man sich verlassen kann, unabhängig, was nicht richtig ist, aber auch nicht wahr, sondern eben gesichert. Und dieser Unterschied erscheint mir so wichtig, auch im Hinblick auf das Paradoxon, das die erste Frage da angesprochen hat. Nicht? Die Naturwissenschaft strebt nicht nach Wahrheit, sondern nach gesicherter Erkenntnis. Das ist für unser praktisches Leben viel wichtiger. Viel brauchbarer vor allem. Nicht? Aber es ist was anderes. Und der Unterschied wird sehr häufig übersehen, sehr zum Schaden vieler Diskussionen.
Mir zur Hilfe die Frage, wann gibt die Kirche ihre Haltung auf gegen die Naturwissenschaft?
Die hat sie schon lange aufgegeben.
Ja, aber wann sozusagen nach dem, was wir heute gehört haben, nach dem Anfang des 17. Jahrhunderts, bricht denn dann sozusagen diese Unüberwindbarkeit?
Ach so, ja. Nein, also die ist ja im 18. Jahrhundert aufgebrochen. Mhm. Ne? Und dann hat
was
ja,
muss dafür passieren oder was ist dafür passiert? Das hat sich einfach.
Nein, also ich glaube nicht, dass, die Kirche macht ja sozusagen jetzt immer, die läuft ja nach, nicht? Die macht ja immer Konzessionen, aber sie kann ja nicht einfach sozusagen nachgeben. Das kann sie nicht, da würde sie sich ja selbst verraten. Denn sie muss einfach klar machen, dass es bei ihr um Wahrheit geht und nicht um gesicherte Erkenntnis. Nicht? Und dass das was anderes ist. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Und da werden sicherlich auch Fehler gemacht, aber der gute Wille scheint mir schon in manchen Institutionen da zu sein. Nicht? Ja, muss
da vorsichtig sein. Da gibt es eine Frage.
Sind die Naturgesetze eigentlich überall vorstellbar? Das heißt also, wenn wir uns vorstellen, wir entdecken irgendwo eine neue Welt, gelten dort dieselben Naturgesetze, wenn die unendlich weit entfernt ist? Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr dumm, die Frage.
Aber nein. Ich wollte gerade wieder fragen, ob ich eine Stunde Zeit habe für die Antwort.
Ich würde schon eine Minute genügen. kann man niemand beantworten bis jetzt.
Ja, nein. Gut, ich werde es versuchen. Newton, ich habe davon gesprochen, nicht? Hat das einen Aristoteles überwunden, indem er gesagt hat, das Gravitationsgesetz gilt auf der Erde und jenseits der Sphäre des Mondes gilt im ganzen Universum. Mit anderen Worten, Newton hat gesagt, das Gravitationsgesetz gilt immer und überall. Und das kann natürlich niemand überprüfen. Man kann es inhaltlich überprüfen, ob es woanders vielleicht nicht mehr mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, sondern mit einer anderen Potenz oder so. Aber die Bedingung der Möglichkeit, Naturwissenschaft zu betreiben, also die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt Naturwissenschaft betreiben kann, ist die Annahme, dass die Naturgesetze immer und überall gelten. Das ist eine Annahme, die niemand beweisen kann. Das ist eine, ich würde sagen, eine notwendige Voraussetzung, ohne der man nicht Naturwissenschaft betreiben kann. Jetzt kann man natürlich fragen, ob in entfernten Gegenden die Naturgesetze des Universums, die Naturgesetze in unserer Form gelten. Das kann man schon fragen, inhaltlich, ob sie sich inhaltlich ändern. Nicht? Aber die Annahme, dass es dort, dass es Naturgesetze gibt, die immer und überall gelten, die kann ich nicht weglassen. Die muss ich einfach annehmen, sonst kann ich nicht Naturwissenschaft treiben. Das ist eine wahrscheinlich nicht sehr befriedigende Antwort. Ja, nein, das kann ich mir vorstellen. Aber die Bedingung der Möglichkeit, Naturwissenschaft zu betreiben. Nicht?
Ist das eigentlich der Grund, warum die ganzen Figuren in Science-Fiction-Filmen immer so total fantasielos sind und immer so erdenbezogen? Der hat zwar da ein Rohr, nur ein
ja,
Rohr.
Ja, ja. Nein, also, ja, ja, nein, das ist ja furchtbar. Ja, ja. Nein, aber ich würde Ihnen empfehlen, es gab ja einmal einen Science-Fiction-Writer, den Fred Hoyle, der einer der bedeutendsten Astronomen und Kosmologen war. Und der Fred Hoyle, nicht? Also wirklich einer der bedeutendsten Männer aus der Astronomie und Astrophysik, der hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Dort sind die nicht so blöd, wie mit Ohren und der drittes Auge oder so.
Diese ganze Ästhetik, die momentan da existiert, die geht ja auf diesen Roddenberry zurück, nicht? Den Sie ja sicher kennen. Das ist auch der Berater gewesen von diesen ganzen Science-Fiction-Filmen.
Ja, ja, aber ich habe mich damit nicht näher befasst.
Aber, geht auch angeblich
ja. Aber ich würde Ihnen empfehlen, schauen Sie, dass Sie das Buch kriegen. Das nennt sich Die Schwarze Wolke.
Ja.
Die Schwarze Wolke. Dort ist nämlich das außerirdische Wesen überhaupt nicht menschenähnlich, sondern eine astronomische Wolke, eine schwarze Wolke mit Intelligenz. Das ist unglaublich lesen. Da darf ich vor allem auch wegen Ihrer Anwesenheit den Teil aus dieser Science Fiction, der mir am besten gefällt, kurz erzählen. Ja, Sie werden gleich sehen, warum ich mich auf Sie
ziehe.
Also die Menschen sind natürlich ganz entsetzt, weil diese schwarzen Wolken, da gibt es offenbar mehrere, nicht? Die nähern sich, indem sie sich um eine Sonne legen, nicht? Und dann die Energie von der Sonne. Das ist sozusagen ihr Papi-Essen. Nicht? Und die Welt, also unsere Sonne, wird auf der Erde kalt und finster. Nicht? Und jetzt nehmen die Menschen Kontakt auf mit dieser schwarzen Wolke und sie entschuldigt sich, sagt, sie hat ja nicht gewusst, dass da außer schwarzen Wolken noch andere Intelligenzen geben. Und sie wird möglichst schnell nach einem kurzen Imbiss wieder sie verabschieden, sagt sie. Aber während sie da ist, versucht sie mit, sich zu informieren, wie weit die Erkenntnis ist, nicht auf der Welt. Nicht? Und man soll ja, also, sie haben so Fernsehkontakt aufgenommen. Nicht? Sie haben einfach gesagt, wir schicken einfach Fernsehstrahlen hinauf, die ist so intelligent, die wird das schon lesen können, hat es auch und hat dann auch die Sprache gleich gelernt, Englisch. Nicht? So. Und da schicken sie ja dann die schwierigsten mathematischen und Quantenfeldtheorie-Bücher, schicken sie ja hinauf, weil die immer sagt, sie schicken ja zuerst so einfache Sachen, sagt die schwarze Wolke, langweilig, langweilig. Ne? Und die schwierigsten Quantenfeldtheorie-Bücher mit der Frequenz des Fernsehens, also 16 Seiten pro Sekunde, ne? Schicken sie ja hinauf und nach kurzem sagt die schwarze Wolke, danke, es genügt. Jetzt sind die Menschen ganz deprimiert. Ne? Und da sie leben in einem Bunker, die Wissenschaftler, nicht? Wo sie sich eben am Leben erhalten. Und da haben sie auch eine Pianistin dabei. Und die sagt, spiel mir ja doch einmal die Hammerklaviersonate, Opus 106 von Beethoven. Nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, muss ich dazu sagen, der erste Satz der Hammerklaviersonate hat Beethoven metronomisiert. Das heißt, er hat physikalisch angegeben, wie schnell er zu spielen ist. Und hat beim ersten Satz der Hammerklavierin hat er Tempo angegeben, das kein Pianist spielen kann. Das geht nicht. Und man nimmt daher an, dass er sich entweder eine andere Bezeichnung gehabt hat, die man heute nicht mehr kennt, oder einfach ein Schreibfehler war. Nicht? Weil also auch der Brendler gesagt hat, es ist unmöglich, kein Pianist kann das jemals so spielen. Na und die Pianistin spürte es also für die Schwarze Wolke. Und die Schwarze Wolke hört sich das alles an und sagt zum Schluss, I'll think it over. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt sind sie schon mal ganz glücklich. Nicht? Und nach einiger Zeit kommt die Schwarze Wolke zurück und sagt, der erste Satz gehört schneller. Also das ist für mich... Das ist für mich ein Science-Fiction-Roman, den man lesen kann. Also ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht kriegen Sie den wo, Die schwarze Wolke von Fred Hoyle.
Haben Sie eine Frage? Ja. Bitte.
Die Reproduzierbarkeit eines Experimentes ist ein ganz wichtiges Kriterium, wie Sie vorhin erwähnt haben. Nun gibt es aber Experimente, die lassen sich nicht einfach reproduzieren aus finanziellen oder anderen Gründen. Was tritt dann an diese Stelle, wenn das nicht mehr möglich ist?
Ja, das wird oft gefragt, insbesondere im Hinblick zum Beispiel auf solche Experimente, wie es beim CERN gemacht werden, ne? Die also den Beschleuniger erfordern, ne? Und den gibt es nur einmal. Ne? Nun, das freut mich, dass ich das aufklären kann. CERN ist meine Physik, nicht? Also da kenne ich mich auch in den Details aus. Es muss auch dort reproduziert werden. Und zwar war das so, ich kann Ihnen das mit einer Geschichte schön erzählen, wo das ganz klar wird. Ohne reproduzierbare Reproduktion gibt es nichts, gibt es keine Physik. Man hat zwar nur eine Maschine, aber man kann ja auf der Maschine mehrere Experimente machen. Da war es so, dass der Carlo Rubbia, nicht, der einen Nobelpreis bekommen hat, ein Experiment vorgeschlagen hat zum Nachweis, es ist egal, was das jetzt ist, der sogenannten Zwischenbosonen. Das war also eine Sache, wo er gewusst hat, wenn das gelingt, kriegt der Nobelpreis. Eine ganz tolle Sache. Ne? Und hat also vorgeschlagen, das Experiment ist bewilligt worden. Und da hat man aber gesagt, das nutzt ja nichts, wenn er das macht. Denn wenn er es findet, hat das keinen Wert, solange es nicht reproduziert wird. Daher hat man eine zweite Gruppe zugelassen, unabhängig von der ersten, die in Konkurrenz zur ersten das Experiment mit anderen Geräten auch durchgeführt hat, also überprüft hat. Und die haben geheißen UA1 und UA2, Underground Area, Untergrundgebiet 1 und 2, haben die Experimente geheißen. Nicht? Beim UA1-Experiment, für das der Nobelpreis vergeben wurde, haben übrigens auch über ein Dutzend Österreicher mitgearbeitet. Nicht? Nur der Nobel hat in seinem Testament geschrieben, der Nobelpreis darf nie an mehr als 3 Leute vergeben werden. Nicht? Also hat man einfach an den das ist sozusagen die alte demokratische Idee verlassen worden und gesagt, der Gruppenleiter kriegt den Nobelpreis, der Carlo Rubbia, der das vorgeschlagen hat, nicht entwickelt hat. Und nun war das ganz eine interessante Geschichte, nämlich, während die Experimente im Aufbau waren, sind auf dem UA1-Experiment durch einen Fehler ist Öl von einer Vakuumpumpe in die Elektronik gekommen. Und das hat etwa 6 Wochen gebraucht, bis die das wieder gereinigt haben und weiterarbeiten konnten. So was passiert halt. Nicht? Nun war aber das große Problem, dass dann UA2 unter Umständen früher fertig ist. Und UA1 das reproduziert, was die entdecken. Nicht? Das wäre aber unfair gewesen, weil die Idee ja von UA1 gekommen ist. Und da hat der Generaldirektor vom CERN also befohlen, dass das UA2-Experiment auch 6 Wochen Pause macht. Nicht? Damit sozusagen die Reproduktion wirklich nach der Entdeckung kommt. Und so war es dann auch. Nicht? Aber ohne reproduzierbar geht nichts. Ich habe da übrigens, weil Sie von Literatur gesprochen haben, nicht? Das ist also mein neuestes Buch. Sie können, wenn Sie wollen, ein paar Exemplare eben sich aneignen. Man kann auch gerne signieren. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, Phänomenologie der Naturwissenschaft. Das ist das zweite, aus dem ich zitiert habe. Und in dem Buch habe ich unter anderem ein Theorem, wie ich das nenne, gezeigt mit sehr vielen Beispielen, also nicht mathematisch bewiesen, sondern mit sehr vielen Beispielen aus der Geschichte. Und das lautet, alles, das ist also wie gesagt von vielen Beispielen nachgewiesen, alles, was von einem genügend bedeutenden Theoretiker vorhergesagt wird, wird auch entdeckt, unabhängig davon, ob es existiert oder nicht. Daher ist Kriterium für die Existenz eines Phänomens nicht die Entdeckung, sondern erst die Reproduzierbarkeit. Und das beruht ja auf einem unglaublichen psychologischen Einfühlungsvermögen in der Physik. Also nicht von den Physikern, sondern von der Methode her. Nicht? Denn wenn ein bedeutender Theoretiker etwas vorhersagt und es wird entdeckt, dann wird der Entdecker berühmt. Deswegen wird es auch entdeckt. Weil ja die Experimente nicht so einfach zu interpretieren sind. Und welcher Mensch ist stark genug, sozusagen sich von seinen eigenen Wünschen so weit zu befreien, dass er nicht irgendwas dann doch publiziert. Wenn nun, jetzt geht es also, das wird entdeckt, wird publiziert, jetzt geht es um die Reproduzierbarkeit. Bei der Reproduzierbarkeit ist es so, wenn die zweite Gruppe sagt, ja, das können wir reproduzieren, werden sie nicht berühmt, dann wird der erste berühmt, der kriegt den Nobelpreis. Wenn die zweite sagen, der hat einen Blödsinn gemacht, obwohl er so gut ist, dann werden die zweiten berühmt. Das heißt, die zweiten haben jetzt das Ziel, nicht zu reproduzieren, den zu widerlegen. Und nur wenn dieses Ziel nicht gelingt, dann können wir sicher sein, dass der Effekt wirklich funktioniert. Und dann haben wir gesicherte Erkenntnis. Also nur wenn die Wünsche der Menschen, trotz der Wünsche der Menschen etwas anderes herauskommt, dann kann man gesicherte Erkenntnis. Das ist diese subtile Konstruktion der Naturwissenschaft. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber kann natürlich auch missbraucht werden.
Da wir nicht im Fernsehen sind und auch nicht im Radio, ist es natürlich kein Problem zu überziehen. Das haben wir auch gerne und nur ein bisschen getan. Ja. Trotzdem denke ich, leite ich hier jetzt sozusagen den Endpunkt ein. Wenn es noch Fragen gibt, wie vorher angekündigt, kann man sie ja sozusagen im Privatissimum dann jetzt im informellen Teil gerne noch fragen. Herr Professor Pitschmann, herzlichen Dank für Ihr erhellendes Wissen, das Sie so nett sind uns heute am Abend weitergegeben haben.
Vielen Dank. Ist lieb, dass Sie das so sagen.